Der Sonntag, ein Tag, an dem man sich von der anstrengenden Woche und der Arbeit erholen kann. Und wenn man sonntags morgens nicht in den Gottesdienst gehen müsste und eine langweilige Predigt über den Sonntag hören müsste, dann könnte man auch sogar ausschlafen und dann wäre das noch entspannter und noch erholsamer. Aber für viele von uns ist das schon eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier sonntags morgens in den Gottesdienst gehen und dass wir den Rest des Tages frei haben und uns erholen können, wenn man nicht gerade im Schichtdienst ist, im Notdienst oder halt predigen muss. Die Frage, die sich stellt, ist, war das schon immer so? War der Sonntag immer schon ein freier Tag? Ein Tag, an dem man in den Gottesdienst gehen konnte? Und die Antwort ist natürlich, nein, das war nicht schon immer so gewesen. Das war keine Selbstverständlichkeit, denn auch die ganzen Völker und Kulturen aus der Antike hatten ja diesen Sonntag, diesen freien Tag nicht so, wie wir ihn kennen. Deswegen stellt sich die Frage, wer hat's erfunden? Wer hat den Sonntag erfunden? Wie ist er zustande gekommen? Wer hatte die Idee? Und die Frage zu beantworten ist gar nicht mal so einfach, aber es gibt so einen Moment, wo man sagen kann, das ist die offizielle Geburtsstunde des Sonntags. Und der Sonntag, wie wir ihn kennen, ist 1701 Jahre alt. Und die Geburt des Sonntags, wie wir ihn kennen, ist aus dem Jahr 321 nach Christus. Da hat der römische Kaiser Konstantin das Edikt erlassen, dass der Sonntag im gesamten römischen Reich als Ruhetag gilt, in dem man keine Arbeit verrichten durfte. Aber warum hat der Kaiser Konstantin diesen Erlass von sich gegeben, dass der Sonntag ein Ruhetag ist? Hat er sich gedacht, oh, mein Leben ist so anstrengend und so stressig. Ich bin Kaiser, ich brauche mal ein bisschen Pause. Und ja, ich bin ja der Kaiser, dann kann ich auch das Gesetz erlassen, dass es einen Ruhetag gibt, wo ich mich ein bisschen erholen kann. Nee, so war das nicht gewesen. Denn im Römischen Reich war es zu dieser Zeit so, dass eine neue Religion, ein neuer Glaube sehr stark verbreitet wurde. Die Christen. Und diese Christen haben immer mehr einen Einfluss in der Gesellschaft gewonnen. Und nach den ersten Überlieferungen, die ersten schriftlichen Zeugnisse, die Evangelien, die berichten, dass Jesus Christus an einem Sonntag auferstanden ist. Deswegen haben diese Christen sich immer sonntags getroffen, um ihren Gott zu anbeten und die Gemeinschaft zu feiern mit dem Abendmahl. Und dafür mussten die Christen dann eben auch ihre Arbeit liegen lassen, stehen lassen. Und in Zeiten der Verfolgung mussten sie dafür auch oft ihr Leben lassen, dafür, dass sie sich da getroffen haben. Und dann kam die sogenannte konstantinische Wende. Das bedeutet, dieser römische Kaiser Konstantin hat sich dem christlichen Glauben zugewandt. Es ist, sage ich mal, umstritten, ob er es wirklich aus tiefster Überzeugung gemacht hat oder nur aus politischen Gründen, um eben die Einheit des Reiches zu bewahren. Aber er hat halt eben diesen Erlass von sich gegeben und damit war unser Sonntag geboren. Der Sonntag hat aber noch einen weiterreichenden Grund. Denn die ersten Christen waren Juden. Und die Juden hatten von Gott ein Gebot bekommen, den Sabbat zu feiern, einen sogenannten Ruhetag. Und dieser Sabbat, den hat Gott dem Volk befohlen, nachdem er sie aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei. Und er hat gesagt, du sollst 6 Tage arbeiten und der 7. Tag ist ein Ruhetag. Dieser Tag ist für mich, der ist mir geweiht. Du sollst da keine Arbeit tun. Und es war ein Zeichen dafür, dass Gott einen Bund mit dem Volk gemacht hat. Es war ein zentrales Element der Beziehung Gottes zu seinem Volk. Dieses Wort Sabbat, das bedeutet aufhören, etwas stehen lassen. Und Gott selbst begründet den Sabbat damit, dass er zu seinem Volk sagt, ihr sollt am siebten Tag ruhen und keine Arbeit verrichten, denn ich selber habe in 6 Tagen die Welt erschaffen und am siebten Tag hat Gott von seiner schöpferischen Tätigkeit geruht. Die Frage ist, warum hat Gott das gemacht? War Gott so erschöpft von seiner Tätigkeit, die Welt zu machen? War ihm das so anstrengend, dass er gesagt hat, oh, ich brauche mal eine Pause? Und das ist eher nicht der Fall. Und deswegen müssen wir dieser Frage weiter auf den Grund gehen. Was steckt hinter diesem Sabbat? Für Gott war der Sabbat so wichtig, dass er sogar die Todesstrafe auf das Nicht-Einhalten angeordnet hat. Das war eine härtere Strafe als für den wichtigsten Tag des Jahres, der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Das heißt, für Gott war es extrem wichtig, dass der Sabbat wirklich eingehalten wird. Ja, nicht einfach nur so, kann man machen, wenn man möchte, freiwillig. Ein sehr, sehr strenges Gebot und Gesetz. Und diesen Sabbat, den Gott den Juden vor vielen tausend Jahren geboten hat, den feiern die immer noch heute. Bis heute wird dieser Ruhetag gefeiert. Aber er ist nicht wie unserer Sonntag. Und ich habe gedacht, ich nehme uns einfach mal ein bisschen mit in die Symbolik des Sabbats. So die Basiselemente, wie die Juden heute Sabbat feiern. Zunächst mal beginnt bei den Juden der Tag eigentlich mit dem Ende des Tages. Das heißt, der Sabbat beginnt am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht. Und dann zünden in der Regel Frauen die Kerzen an. Und normalerweise werden 2 Kerzen angezündet. Es gibt aber, wie das bei Menschen so ist, im Laufe der Zeit verschiedene Traditionen. Manche zünden einen ganzen 7-Armleuchter an, manche Familien zünden für jedes Familienmitglied eine Kerze an. Und diese Kerzen werden in der Regel von einer Frau angezündet. Wenn die Lichter an sind, bedeckt sie ihre Augen mit den Händen und spricht ein Gebet. Und der Sabbat wird erwartet und eingeladen wie eine Braut. Festlich und geschmückt bereitet man sich darauf vor. Und diese Kerzen stehen für diese 2 Bibelstellen, wo es einmal heißt, du sollst den Sabbat halten, im 2. Mose, und du sollst an den Sabbat gedenken. Ja, das ist im 5. Buch Mose. Also diese 2 Kerzen brennen eben für diese 2 Bibelstellen. Dann gibt es das Brot, diese 2 Brote, die sollen dann eine Erinnerung dafür sein, dass Gott das Volk durch die Wüste geführt hat und versorgt hat mit dem sogenannten Manna, das Gott ihnen vom Himmel geschickt hat, das sie dann aufsammeln konnten und essen konnten. Und es ist auch eine Erinnerung an diese 2 Schaubrote, die auf der Bundeslade lagen und die dann eben später auch im Tempel im Allerheiligsten gewesen sind. Also diese Symbole rufen immer etwas in Erinnerung von der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Dann haben wir noch diesen Kelch, den segnet dann der Hausvater, der Wein als Zeichen der Frucht und des Segen Gottes. Und wenn man das gemacht hat, dann isst man eben dieses Brot mit Salz und dann beginnt sozusagen dieses Festmahl. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, was interessiert mich das denn eigentlich? Dass wie die Juden den Sabbat feiern und ihre Symbole, das hat doch mit mir gar nichts zu tun. Ich bin ja kein Jude, ich bin ja kein Israelit. Warum interessiert mich das? Eine Sache, die mich fasziniert hat, ist einmal diese Symbolik. Dass ich mich gefragt habe, wo haben wir eigentlich als evangelikale Christen, als Freikirchen noch Symbole in unserer Familie, die uns an die Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit uns erinnern. Was hier passiert, ist religiöse Erziehung und religiöse Bildung, die jeden Sabbat bei den Juden stattfindet, dass sie sich jeden Sonntag erinnern, was da passiert ist. Und Gott hat seinem Volk auch verschiedene Feste und Symbole gegeben, sodass es anschaulich ist und auch spannend. Und dann heißt es, wenn dein Sohn dich fragt, ja, warum macht ihr das denn? Warum haltet ihr denn die Gesetze und die Gebote? Dann steht, dann sollst du deinem Sohn antworten, so und so und so. Und dann geht die Geschichte Gottes mit seinem Volk los. Das heißt, da wird Interesse geweckt. Und wer von euch Kinder hat im kindlichen Alter, im Teenageralter, der wird feststellen, irgendwann haben die Kinder ja nicht mehr so das größte Interesse an vielleicht Jungscher Gemeinde und finden das Ganze irgendwann mal langweilig. Und ich habe mir die Frage gestellt, vielleicht liegt das auch daran, dass wir unseren Glauben nicht interessant ausleben und praktizieren. Und wo wir das auch in unserer Familie, diese Symbole mit reinnehmen oder auch einfach dieses Wiederkehrende, dass die Kinder das spannend finden und ansehnlich finden. Das ist die eine Sache, die mich für mich zum Anregen gedacht hat. Aber wir sehen, dass hinter diesem Gesetz nicht nur einfach irgendwie ein kulturelles Gebot steckt, sondern es geht noch viel, viel weiter. Denn Gott begründet das Halten des Sabbats mit der Schöpfungsordnung und mit seinem eigenen Handeln, denn er hat nach 6 Tagen geruht. Dieses ganze Konzept, dieses Gebot vom Sabbat, geht aber noch viel, viel weiter, ist noch weitreichender. Und das lesen wir zum Beispiel im 3. Mose 25 ab Vers 1. Und da möchte ich jetzt mal diesen Bibelabschnitt vorlesen. Der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai: Rede zu den Israeliten und sag zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll das Land Sabbatruhe für den Herrn halten. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen, 6 Jahre sollst du deinen Weinberg beschneiden und seinen Ertrag ernten, aber im 7. Jahr soll das Land eine vollständige Sabbatruhe für den Herrn halten. Dein Feld sollst du nicht besehen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht ernten und die Trauben deines nicht beschnittenen Weinstockes sollst du nicht lesen. Für das Land soll es 1 Jahr der Sabbatruhe sein. Der Sabbat des Landes selbst soll euch ernähren. Dich, dein Knecht, deine Magd, deinen Lohnarbeiter, deine Beisassen, alle, die bei dir leben. Auch deinem Vieh und den Tieren in deinem Land wird sein ganzer Ertrag zur Nahrung dienen. Du sollst 7 Sabbatjahre 7 mal 7 Jahre zählen. Die Zeit von 7 Sabbatjahren ergibt für dich 49 Jahre. Im 7. Monat, am 10. Tag des Monats, sollst du das schallende Horn ertönen lassen. Am Versöhnungstag sollt ihr das Horn im ganzen Land ertönen lassen. Erklärt dieses 50. Jahr für heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus. Es gelte euch als Jubeljahr. Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz zurückkehren. Jeder soll zu seiner Sippe heimkehren. Dieses 50. Jahr gelte euch als Jubeljahr. Ihr sollt nicht sehen, den Nachwuchs nicht abernten, die unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen, denn es ist ein Jubeljahr, es soll euch als heilig gelten. Vom Feld weg sollt ihr den Ertrag essen. In diesem Jubeljahr soll jeder von euch zu seinem Besitz zurückkehren. Wenn du deinem Mitbürger etwas verkaufst oder von ihm etwas kaufst, sollt ihr einander nicht übervorteilen. Kaufst du von deinem Mitbürger, so berücksichtige die Zahl der Jahre nach dem Jubeljahr. Verkauft er dir, dann soll er die noch ausstehenden Ertragsjahre berücksichtigen. Je höher die Anzahl der Jahre, desto höher berechne den Kaufpreis. Je geringer die Anzahl der Jahre, desto weniger verlang von ihm. Denn es ist die Zahl von Ernteerträgen, die er dir verkauft. Ihr sollt einander nicht übervorteilen. Fürchte deinen Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt meine Satzungen befolgen und meine Rechtsentscheide bewahren und sie ausführen. Dann werdet ihr im Land in Sicherheit wohnen. Das Land wird seine Frucht geben. ihr werdet euch satt essen und in Sicherheit darin wohnen. Wenn ihr aber fragt, was sollen wir im siebten Jahr essen, wenn wir nicht sehen und unseren Ertrag nicht ernten dürfen? Ich werde für euch im sechsten Jahr meinen Segen aufbieten und er wird den Ertrag für 3 Jahre geben. Wenn ihr im achten Jahr seht, werdet ihr noch bis zum neunten Jahr vom alten Ertrag essen können, bis der Ertrag dieses Jahres kommt, werdet ihr vom alten essen können. Das Land darf nicht endgültig verkauft werden, denn das Land gehört mir und ihr seid nur Fremde und Beisassen bei mir. Ein längerer Textabschnitt, etwas trocken, aber es steckt ein sehr, sehr interessantes Konzept dahinter. Wir sehen zunächst mal, hat Gott dieses Muster, nach 6 Tagen Arbeit soll man ruhen, als Mensch von seiner Arbeit. Aber Gott hat seinem Volk auch gesagt, wenn du in das Land kommst, in das ich dich hineinführe, dann sollst du auch noch etwas weiteres machen. Du sollst nach 6 Jahren, nachdem du das Land bearbeitet und beackert hast, sollst du es 1 Jahr lang in Ruhe lassen und du darfst es nicht bearbeiten und beackern. Das bedeutet, Gott sieht dieses Aufhören, diesen Sabbat nicht nur für den Menschen als wichtig, sondern auch für die Umwelt und für die Natur. Denn Gott wollte auch dem Volk sagen, passt mal auf, dieses Land, dieses Acker, das ist nicht nur für deine Generation da, dass du das eben produktiv nutzen kannst, sondern es ist auch für die nachfolgenden Generationen da und dass es eben fruchtbar bleibt und dann auf lange Sicht produktiv sein kann, musst du es 1 Jahr lang ruhen lassen. Und stell euch das mal vor, 1 Jahr lang darfst du das nicht machen und dann kommt auch diese Frage auf, ja, was soll ich denn dann essen? Von was soll ich denn dann leben? Und Gott sagt, du sollst von der Hand in den Mund leben. Das, was wir in unserer Gesellschaft als negativ bezeichnen, für jemanden, der vielleicht auf lange Sicht keine Vorsorge trifft, sagt, 1 Jahr lang lebst du von der Hand in den Mund. Und du darfst auch nichts, keine Rücklagen bilden davon. Nur das, was wild wächst, darfst du benutzen. Und du sollst eben davon auch abgeben, den Armen, den Tieren und den Knechten und den Sklaven. Das ist ganz schön hart. Das ist ganz schön heftig. Aber Gott sagt auch, pass mal auf, wenn du das machst, wenn ihr mir vertraut, dann gebe ich dir im 6. Jahr so viel Ernte, dass es reicht bis dahin, dass du im Jahr nach dem 7. Jahr Ernten hast, wo du erntest genug hast. Wir sehen hier, der Mensch ist in einer Situation, wo er abhängig ist von Gott und wo Gott von dir verlangt, vertrau mir, du musst weniger arbeiten und ich versorge dich. Das ist schon mal in diesem Sabbatjahr drin enthalten. Allerdings gibt es noch eine Steigerung. Denn nach diesen 7 mal 7 Jahren gibt es dieses sogenannte Halljahr oder Jubeljahr oder Erlassjahr. Und was ist das? Gott sagt zu seinem Volk, wenn du nach 7 mal 7 Jahren das Sabbatjahr gehalten hast, dann soll ein Ton erklingen, eine Trompete oder ein Horn, ein sogenanntes Schofarhorn. Ich habe hier mal euch eins mitgebracht. Ich werde das aber nicht benutzen, weil man muss dafür ziemlich viel trainieren. Und das habe ich bis heute nicht geschafft. Aber so sieht es ungefähr aus. Und wenn dieses Schofarhorn geblasen wurde, dann war klar, jetzt passiert etwas ganz Besonderes. Und zwar hat ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Reset stattgefunden. Das ganze System wurde zurück wieder auf Null gefahren. Denn auch wenn man 15 oder 20 Häuser und Ackerländer besessen hat, musste man diese in diesem Jubeljahr wieder abgeben an seinen Grundbesitzer. Man musste es ihm entweder erlassen oder man musste ihm die Möglichkeit geben, es zurückzuerwerben. Und jetzt stellt euch das mal vor, du hast 20, 30 Jahre gut gewirtschaftet, Gas gegeben, geackert, hast dir Vermögen aufgebaut, Besitz. und dann bist du wieder auf Null. Wem würde das von euch gefallen? Wahrscheinlich niemanden. Wenn man sich über Jahre lang mühselig eine Firma aufgebaut hat, immer weiter besitzt, dann wieder zu sagen, oh, gebe ich wieder ab, fällt schwer. Auf der anderen Seite durfte man, wenn man missgewirtschaftet hat oder vielleicht, wenn man auch Pech gehabt hat und man musste, was man hatte, verkaufen und im Notfall sich sogar selbst als Sklave verkaufen, ist man wieder frei geworden und man durfte zurück zu seiner Familie und zu seiner Sippe gehen. Und dieses Horn, das ist ein Signal dafür im zweiten Buch Mose, dass Gott mit seiner Gegenwart auf den Berg Sinai kommt und dort seinem Volk begegnet und den Bund mit ihm eingeht. Das heißt, das Horn wurde in diesem Jubeljahr geblasen, dann war klar, Gott kommt mit seiner Gnade, das Gnadenjahr, und es ist ein Jahr der Freude. Ein Jahr der Gnade und der Freude, denn die Schulden wurden erlassen. Und das Jubeljahr hat angefangen mit dem Versöhnungstag, mit dem Yom Kippur. Also damit hat das Jubeljahr begonnen. Das heißt, das Volk hat sich erst mit Gott versöhnt, ist erst mit Gott im Reinen, ins Reine gekommen. Und dann hat dieser gesellschaftliche Reset stattgefunden. Dann hat man wieder ja, das, was man von einem anderen abgekauft hat, eben zur Verfügung gestellt, dass er es wieder zurückkaufen kann oder ihm auch entlassen. Man durfte wieder nach Hause zu seiner Familie gehen. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, das ist ja eigentlich ein verrücktes System. Wie kann man denn überhaupt sowas umsetzen? Aber wir sehen hier bei den Gedanken Gottes, es kann hier niemand unverschämt reich werden. Die Schere zwischen Arm und Reich kann durch das System des Jubeljahres niemals so weit auseinandergehen, dass man sagt, da ist so ein unendlich großer Graben. Und die Frage ist, warum gibt es denn politische Unruhen, Bürgerkriege, Aufstände? Das ist meistens, weil sich die Menschen, die reich sind, die viel angehäuft haben, die Macht haben, die Schwachen unterdrücken und die es dann irgendwann zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Und Gott sagt, du wirst in dem Land in Sicherheit wohnen und in Frieden. Natürlich ist es nicht schön, wenn man das, was man sich erarbeitet hat, abgeben muss. Aber wir sehen, wie klug das eigentlich ist, dass alles wieder auf Null gefahren wird und man kann von vorne anfangen. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist das Herz des Sabbats? Warum ist das Gott so wichtig gewesen? Und warum hat er dieses ganze System dem Volk gegeben? Und es scheint, dass in diesem Jahr, wo du nicht arbeiten darfst und dein Land und dein Acker eben sehen und ernten darfst, da bist du zu 100% abhängig von Gott, von dem, was er dir gibt. Gleichzeitig bist du aber auch befreit von dieser mühseligen Arbeit, die dich belastet. Und der Sabbat, der sollte zum einen an den Zustand im Paradies erinnern, denn da hat auch Gott für den Menschen gesorgt und der Mensch war von Gott 100% abhängig. Gleichzeitig ist es auch schon eine Vorschau auf die kommende Welt. Es gibt eine Legende bei den Juden, da heißt es, da haben die Kinder Israels Gott gefragt, ja, erzähl uns, wie ist die kommende Welt, ja, für uns der Himmel, wie ist das? Dann hat Gott gesagt, ich habe euch den Sabbat gegeben. Der Sabbat ist ein Vorgeschmack für die kommende Welt. Und Gott erdet auch sein Volk, dass er zeigt, egal was du hast und was du bist von mir 100% abhängig. Wir alle sind von Gott immer zu 100% abhängig, aber wir fühlen uns oft nicht so. Wenn ich jetzt 1 Million Euro auf dem Konto habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mich schon sicher fühlen. Da würde ich jetzt nicht morgens aufstehen und sagen, Gott, hilf mir. Denn ich denke mir so, oh, ich habe ja 1 Million Euro auf dem Konto, was soll mir schon passieren? Wenn Konto aber minus ist oder überzogen, dann hat man schon das Gefühl, oh Gott, hilf mir. Und man denkt mal darüber nach und bittet Gott um Hilfe und hat das Gefühl, oh, ich brauche deine Hilfe. Aber egal in welcher Situation wir sind, Wir sind zu 100% von Gott abhängig. Für uns fühlt es sich nicht so an, aber mit diesem Sabbatgebot will Gott den Menschen zeigen, ich versorge dich, vertrau mir und in der Abhängigkeit schenke ich dir auch gleichzeitig die Freiheit, dass du dich nicht mit der Arbeit quälen musst. Dass du weniger Stress hast, dass du weniger zu tun hast. Ich bin jetzt fast 5 Jahre in dieser Gemeinde und ich habe so gedacht, naja, als kleines Jubiläum bringe ich euch mein theologisches Lieblingszitat mal mit. Das würde ich gerne mal vorlesen. Und zwar stammt das von einem evangelischen Theologen, von Wolfhard Pannenberg. Und er denkt über die Frage nach, warum existiert überhaupt etwas? Warum hat Gott uns Menschen erschaffen? Warum existieren wir? Und wenn man diese Frage Menschen stellt oder auch Jugendlichen, dann ist so, ja, Gott wollte Gemeinschaft haben, Gott wollte ein Gegenüber haben oder Gott war es langweilig. Aber alle diese Antworten sind nicht zutreffend, denn Gott hat schon immer in Gemeinschaft gelebt. Gott ist vollkommen. Gott braucht nichts und niemanden. Da stellt sich die Frage, ja, warum hat Gott was gemacht? Und da beginnt dann dieses Zitat, gerade durch diese Freiheit ihres Ursprungs, also dass Gott wirklich nichts nötig hat, gewinnt die Tatsache, dass überhaupt etwas ist und nicht nichts, die Qualität, Ausdruck göttlicher Liebe zu sein. Es gibt keinen Grund für Gott, eine Welt zu schaffen, außer demjenigen, der sich in der Tatsache der Schöpfung selbst bekundet. Gott gönnt den Geschöpfen das Dasein, und zwar ein eigenes Dasein neben seinem eigenen göttlichen Sein in Unterschiedenheit von ihm. Das bedeutet, Gott hat uns Menschen geschaffen um unserer selbst willen, dass wir unsere Existenz genießen können. Und der Sabbat ist genau das, dass Gott sagt, du sollst nichts machen, du sollst nichts arbeiten, du sollst da einfach sein, nicht funktionieren, aufhören mit deiner Arbeit und du darfst deine Existenz genießen und dir gönnen. Und wenn man in die Gesellschaft schaut, dann ist das gar nicht mal so einfach. Ich sehe bei vielen Menschen, die haben schon einfach ein schlechtes Gewissen, wenn die schon mal nichts zu tun haben, wenn die nichts machen. Haben wir irgendwie schon so, ja, du bist jetzt unproduktiv. Ich müsste jetzt eigentlich was machen. Und da spielt natürlich auch so ein bisschen mit rein, dass man sich vergleicht, dass man auch zeigen kann anderen Menschen, guck mal, wie viel kann ich arbeiten und ich mache mehr wie du. Und man kommt da so in ein Leistungsdenken und vergleicht sich. Und das kann auch hier in der Gemeinde mit Ehrenamt passieren. Deswegen sagt Gott, ich will, dass ihr es lernt, eine Zeit zu haben, in der ihr nicht funktioniert, in der ihr nicht produktiv seid und eure Existenz einfach genießt und euch von Herzen gönnt. Das ist auch schon ein Ausblick auf die kommende Welt, auf die Ewigkeit. Es stellt sich die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Konzept? Müssen wir jetzt genau diese Zeiten einhalten? Oder ansonsten bestraft uns Gott oder nimmt uns den Segen weg. Und ich denke, es geht darum, dass wir uns eine Zeit nehmen, die wir Gott weihen, in der wir bewusst nichts tun und uns gönnen und einfach nur existieren. Und wann das ist und wie das ist, das können wir frei entscheiden. Es gibt dieses Prinzip, es gibt dieses Muster, aber wie ich es anwende, da denke ich, da darf ich frei sein. Ich habe zum Beispiel gesagt, für die Mitarbeiter im Teenbereich und Jugendbereich, ich habe gemerkt, die Feiertage jetzt auch, Weihnachten und Silvester, die sind für viele anstrengend. Man ist unterwegs, man besucht die Familie und man muss was vorbereiten. Dann startet man ins neue Jahr, dann geht die Arbeit los, andere Aktivitäten. Und man merkt, die Leute sind schon am Anfang vom Jahr, da sind die schon aus der Puste. Und dann habe ich mir gesagt, das muss ja nicht sein, dass dann auch noch Gemeinde auch noch oben drauf kommt und man noch mehr Stress hat, dass ich gesagt habe, ich könnte dieses Prinzip doch so anwenden, dass ich sage, der Januar ist für meine ehrenamtlichen Mitarbeiter ein Sabbatjahr. Ein Sabbatmonat, Entschuldigung. Da startet das dann erst Ende Januar mit der ehrenamtlichen Arbeit und man kann sich auch mal ein bisschen erholen. Man hat auch die Möglichkeit, nochmal sich geistlich zu regenerieren, mal theologische Literatur zu lesen, erbauliche Literatur zu lesen, sich zuzurüsten. Und man muss keine Angst haben, dass dadurch irgendetwas verloren geht. Ja, in der Wirtschaft lernt man Input gleich Output, das ist die Formel. Aber wir sehen, Gott verwendet diese Formel nicht. Gott sagt, ich gebe dir im sechsten Jahr so viel wie für 3 Jahre und in dem einen Jahr kriegst du nur so viel, wie viel du brauchst. Und wir dürfen dieses Prinzip auch für unser Leben anwenden und dass wir auch aufeinander achten, wenn wir merken, einer macht zu viel, einer ist aus der Puste, dem geht es nicht mehr gut, dass wir sagen, nimm dir doch mal frei, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Hör mal auf, mach deinen Sabbat. Du brauchst keine Angst zu haben, Gott wird es schon weiterführen. Als ich in Gießen studiert habe, war ich auch sehr aktiv an verschiedenen Stellen. Ich habe da in Gießen, in der Gemeinde war ich verwurzelt. Ich habe da auch im Musikteam Gitarre gespielt und ich war damals noch gleichzeitig auch hier beim SAT im Musikteam. Und damals war der SAT so groß, da hat man 2 Gottesdienste gefeiert. Da war das so, ich bin morgens in meine Gemeinde gegangen, dann habe ich schnell Mittag gegessen, bin ich in den Bandraum gefahren, dann habe ich meine Sachen da zusammengepackt, bin nach Dillenburg gefahren, habe da aufgebaut, Soundcheck gemacht, dann zu dieser Zeit waren 2 Gottesdienste, die man spielen musste, da habe ich schon gemerkt, ich mache beim zweiten Gottesdienst ganz viele Fehler, ich bin nicht mehr so konzentriert und dann habe ich die Sachen wieder gepackt, in den Bandraum gebracht, bin dann nach Haiger zum Bahnhof, nach Gießen gefahren und dann ist um diese Uhrzeit, um 12 Uhr war ich dann ungefähr in Gießen, ist da kein Bus mehr gefahren, wo ich gewohnt habe. Dann bin ich da immer mit so 2 schweren Taschen eine halbe Stunde bis zu meiner WG gelaufen und war dann nachts um 1 Uhr bei mir zu Hause in der WG und war dann natürlich fertig und am nächsten Morgen ging die Uni wieder los. Aber damals hat mir das halt auch nicht so viel ausgemacht. Nur auf Dauer habe ich dann gemerkt, oh, irgendwie fehlt mir so der Antrieb, der Elan, die Konzentration, vielleicht dann auch für mein Studium. Und für Gott etwas zu machen, vielleicht auch am Sonntag, ist nicht Sabbat halten. Das ist nicht dieses Nichtstun und unproduktiv sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wann habe ich das denn in meinem Lebensrhythmus? Und das will Gott uns hiermit sagen. Er will uns sagen, auch das Nichtstun hat einen Nutzen. Und wann ist das bei dir der Fall? Ja, Gott hat diesen Rhythmus. 6 Tage darfst du arbeiten, darfst du Vollgas geben. Aber du sollst auch eine Zeit haben, in der du unproduktiv bist. Und wo du dir auch klar machst, ich bin abhängig von Gott. Dieser Sabbat ist eine Fokussierung auf ihn, auf das, was Gott für mich gemacht hat und dass er mich versorgt. Es ist eine Zeit, wo ich mir etwas von Herzen gönnen darf, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dieser Sabbat ist nicht einfach nur ein kulturelles Gebot, sondern es ist eine Bedienungsanleitung, es ist eine Gebrauchsanweisung, wie wir mit uns und der Schöpfung umgehen sollen. Als Corona kam, da hat man dann irgendwann gehört, ja, in den Kanälen von Venedig sind dann wieder Fische und der Himmel ist wieder frei von den Flugzeugen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht hat Gott auch uns so eine Zwangspause gegeben, auch für die Natur, dass sie sich regeneriert. Weil wir Menschen quetschen die Natur bis zum Letzten aus und wir geben der keine Ruhe, dass sie sich regenerieren und erholen kann. Und das ist kein Leben nach Gottes Rhythmus. Und deswegen vom Sabbat zum Sonntag, Leben nach Gottes Rhythmus, da stellt sich die Frage, wie integrierst du das in deinem Alltag? Gott verspricht dir den Segen, wenn du es einhältst. Und ich denke, wir schaden uns auf Dauer selber, wenn wir das missachten. Aber für mich persönlich das Schönste an diesem Sonntag ist ein Vorgeschmack auf den Himmel, auf die kommende Welt Und darauf freue ich mich. Und das wünsche ich euch, dass ihr das für euch auch so annehmen und erkennen könnt und in Zukunft daran denkt, ach, heute ist der Sonntag, heute gönne ich mir, heute existiere ich einfach nur für mich. Und so schmeckt schon der Himmel.